Wir haben bestimmt schon ganz oft unzufriedene Menschen gesehen. Es sei denn auf Arbeit oder draußen, auf Arbeit am Pausentisch. Und die Menschen fühlen sich ungerecht behandelt. Der Chef ist ungerecht in die Bezahlung. Die Regierung ist ungerecht gegenüber uns, Mitbürger. Und die Menschen, alle Menschen streben nach einer Gerechtigkeit. Jeder will gerecht behandelt werden. Auch wir. Aber wenn wir in unser Herz hineinschauen, dann ist das oft, dass wir nach einer Gerechtigkeit streben gegen uns, dass wir gerecht behandelt werden. Ich als Person, ich will Gerechtigkeit und dass ich gerecht behandelt werde. Wir wollen uns heute einen Psalm anschauen. Und da wollen wir schauen in diesem Psalm, wie sieht es eigentlich in unserem Leben aus? Wir wollen auch sehen, ist das überhaupt Hoffnung da auf eine Gerechtigkeit oder nicht? Und wer hat diese Hoffnung auf diese Gerechtigkeit, wenn es überhaupt gibt? Wir wollen uns den Psalm 12 heute anschauen. Ich werde dann aus Schlachter 2000 lesen. Dem Vorsänger auf den Schemanit ein Psalm Davids. Hilf Herr, denn der Getreue ist dahin. Die Treuen sind verschwunden und unter den Menschenkinder. Sie erzählen Lügen jeder seinem Nächsten. Mit schmeichelnden Lippen, mit hinterhältigen Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden Lippen, die Zunge, die großtürisch redet. Sie, die sagen, wir wollen mit unserer Zunge herrschen, unsere Lippen stehen uns bei. Wer ist unser Herr? Weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr. Ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Die Worte des Herrn sind reine Worte. In edenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Es laufen überall Gottlose herum, wenn die Niederträchtigkeit sich der Menschenkinder bemächtigt. Wir wollen uns in diesem Psalm drei Aspekte anschauen. Erstens, wir wollen schauen, wenn es Ungerechtigkeit gibt, von wem geht das dann aus? Wenn dann jemand Schutz braucht, wenn er dann ungerecht behandelt, dann muss jemandem geholfen werden. Das ist dann, sind dann die anderen Menschen. Und von wem geht diese Hilfe dann eigentlich aus? Oder wer ist dieser, der dann wirklich Gerechtigkeit schaffen kann? Der Herr ist willig zu helfen. David, er fängt diesen Psalm an mit einem Hilferuf, mit einem Hilfeschrei. Hilf, Herr! Und dieser Psalm, wenn wir auch diesen ersten Vers mit reinnehmen, was ich glaube, Luther Es gibt diesen Vers nicht in seiner Übersetzung, also Vers 1 fängt dann mit Hilfe her und diese Bezeichnung dem Vorsänger auf Schemanit, was höchstwahrscheinlich darauf deutet, das ist ein Lied, was in den tieferen Tonlagen gespielt wurde, also so ein Basslied, sowas vielleicht auf Traurigkeit hindeutet. Und David singt dieses Lied. Und David singt das, was wirklich er gesehen hat, was er vielleicht, nicht vielleicht, was er wirklich erlebt hat. Zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben das passierte, das können wir leider, habe ich leider auch nicht rausgefunden. In welchem Lebensabschnitt von Davids hat er diesen Psalm geschrieben? Höchstwahrscheinlich, wo er dann wirklich verraten wurde, verfolgt wurde, seine Kinder wollten ihn umbringen. Vielleicht in dieser Zeit schreibt er und schreit zu Gott und er sieht nur Menschen, die sich jeder gegenseitig belügen. Die haben hinterlistigen Herzen. Die reden eins, wenn sie sich umdrehen, dann tun sie genau das Gegenteil. Und David sieht das alles und er kann das nicht zusammenfassen und er sagt, Herr, es ist keiner, der gerecht ist. Alle Menschen, die gerecht waren, die sind alle verschwunden. Ich sehe keinen hier, der wirklich nach dir trachtet. Das sah David in seinem Leben. Sie erzählen Lügen, Vers 3. Jeder seinem Nächsten mit schmeichelnden Lippen, mit hinterlistigen Herzen reden sie. Dann geht er, sagt er dann auch weiter, der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden Lippen. Also David, er schreit zu Gott und er will auch Rache haben. Dass das, was jetzt passiert auf dieser Erde, dass es endlich ein Ende hat, damit das aufhört. Es kann nicht so weitergehen. Aber wir werden auch feststellen, es sind 1000 Jahre vergangen. Und Paulus schreibt in Römerbrief, und wenn wir unsere Bibel aufschlagen, Römerbrief Kapitel 3, ab Vers 12 bis 17, was werden wir da lesen? Genau das Gleiche, was David zu seiner Zeit beobachtet hat, das schreibt Paulus. Die Menschen, die 1000 Jahre später gelebt haben. Das ist keiner, der Gutes tut, sagt Paulus. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Das ist der Zustand von Menschen damals. Wenn wir nochmal 2000 Jahre später schauen, in unsere Zeit, was würden wir dann sagen? Werden wir dann dem Paulus zustimmen oder dem David zustimmen? Zu 100%. Es hat sich nichts geändert. Aber genau diese Menschen, die sich belügen, die sich die anderen unrecht behandeln, auch diese Menschen sagen, wir wollen Gerechtigkeit. Wenn gegen ihm was falsch getan wird, dann sagen auch diese Menschen, wir wollen Gerechtigkeit und wir wollen gerecht behandelt werden. Das schaute David in seinem Leben. Diese Menschen, die waren auch, die wollten nicht auf Gott schauen. In Vers 5, die sagen, wir wollen mit unserer Zunge herrschen, unsere Lippen stehen uns bei. Wer ist unser Herr? Es wird das getan, was wir sagen. Das, was wir wollen, das wird getan. Wer kann uns was sagen? Welcher Gott? Wir sind die Herrscher und wir herrschen über alle Menschen. Das können vielleicht heute die Reichen sagen. Das war auch damals das gleiche Bild. Es können auch Arme sein oder vielleicht nicht Menschen, die nicht vielleicht so viel Geld haben, aber die sagen dann auch, wer ist dieser Gott? Mir kann keiner was sagen, ich tue das, was ich will. Ich herrsche mit meiner Zunge, das, was ich sage, das meine ich auch und das werde ich auch tun. Mir kann keiner was sagen. Das ist das Denken von Menschen heutzutage. Aber wenn es Menschen gibt, die dann wirklich so denken, die dann so herrschen, die nicht auf Gott schauen, die wirklich nur das tun, was die wirklich für selber für wichtig halten, dann sah auch David auch solche Menschen, die darunter gelitten haben. Wer wird beschützt? Also wenn es einen gibt, der angreift, dann muss auch ein Opfer geben, der dann wirklich einen Schutz braucht. Menschen, die dann vielleicht heutzutage sagen, wir brauchen keinen Gott und wir wollen so leben, wie wir wirklich selber für uns richtig halten, so bleibt das auch und wir wollen an gar keinen Gott glauben. Mein Schichtmeister hat zu mir gesagt, er wird versuchen, mich von dem Glauben abbringen. Er ist nicht böse, das war auch ein bisschen Spaß dabei und wir kommen auch ganz gut klar miteinander. Und trotzdem, wenn er irgendwas hört, was vielleicht beweisen kann, dass es keinen Gott gibt, dann sagt er gleich, so jetzt müssen wir reden. Er hat sich als Ziel gesetzt, also mich zu überzeugen, es gibt keinen Gott. Vielleicht sieht das bei dir ganz anders aus. Vielleicht wirst du auf eine ganz andere Art angegriffen. Vielleicht auch brutaler als bei mir. Aber das ist auch angreifen. Und nicht, dass du angegriffen wirst, vielleicht dein Glaube wird angegriffen. Und dann brauchst du Gerechtigkeit, dann brauchst du Schutz. Und wer sind diese Menschen, die dann wirklich Schutz brauchen? Weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr, ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Es gibt wirklich viele Menschen, die nicht an Gott glauben, aber die nach einer Gerechtigkeit wünschen. Die vielleicht selber den anderen Unrecht behandeln, aber die sagen, die wollen trotzdem die Gerechtigkeit haben. Schaut mal, was in Vers 6 wirklich steht. Der Herr sagt, ich will den Unterdrückten und den Armen, der seufzt, den will ich ins Heil versetzen. Steht das wirklich so da? Jeder, der Unrecht behandelt wird, jeder, der dann nach Gerechtigkeit strebt, will Gott ihm helfen? Der Herr sagt, er will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. der danach trachtet. Was bedeutet es, in Zeil versetzen? Was will dann Gott damit erreichen? Elberfelder oder Luther, es wird dann dieses Satz wird dann übersetzt in Sicherheit setzen. Ich will, der danach trachtet, in Sicherheit setzen, in Heil versetzen. In Heil kann man übersetzen mit Hilfe, in Heil, Rettung, Sicherheit. Versetzen, tun, stellen, setzen, legen. Also Gott hat einen Wunsch, bestimmte Menschen zu retten, zu beschützen, die in so eine Position setzen, wo sie keiner angreifen kann. Oder diese Angriffe, die werden keine Auswirkung auf diesen Menschen haben. Das will Gott tun. Aber wer sind dann diese Menschen? Es sind diese Menschen, die wirklich nach Gott trachten. Jesus, er betet zu seinem Vater, Johannes Evangelium, Kapitel 17. Und er sagt solche Wörter: Vater, ich will nicht, dass du diese Menschen, es ging dann um Jünger, seine Nachfolger, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du den Glauben bei dem bewahrst, dass du diese Menschen auf diese Erde bewahrst, dass diese Menschen einen Schutz bekommen. Und wenn diese Menschen angegriffen werden, dass die den Schutz von dir haben, von Gott. Nicht von jemandem, von Gott diesen Schutz haben und diese Sicherheit von Gott haben. Und das bietet Jesus, das war seine Fürbitte für gläubige Menschen auf dieser Erde. Und David, er schreibt und sagt, Gott, er will sich aufmachen und er will den in Zeil versetzen, er will dem das Schutz geben, der wirklich es will. Nicht, dass er einmal sagt, ich will Gerechtigkeit, weil das sagen ja viele. Der wirklich zu Gott geht und sagt, mein Gott und mein Herr, ich will deine Gebote und deine Satzen will ich befolgen. Ich will nach deinem Wort leben. Das ist hier gemeint mit danach sehnen, danach streben, damit, dass es zu deinem Leben wird. Das will Gott von dir. Nicht, dass du einmal sich wünscht, wenn du unrecht behandelt wirst, Gott, ich brauche Hilfe von dir. Und dann erwartest du, dass Gott dann zu dir läuft und sagt, ich mache alles für dich, nur weil du das gewünscht hast. Nein. Wenn das Leben es nicht bezeugt, wenn du genauso wie die Menschen in diesen vorherigen Versen beschrieben werden, dass die trotzdem lügen, dass die trotzdem für sich das Gute haben wollen, die danach nicht trachten, Gerechtigkeit auszuleben. Das ist nicht ihr Leben. Dann werden die auch keinen Schutz von Gott bekommen oder keinen Schutz von Gott kriegen. Jesus bietet ja nicht für alle Menschen auf dieser Erde, dass die irgendwie beschützt werden. Es kommt auch ein Gericht auf diese Erde. Er betet für die, die ihm nachgefolgt haben. Damals Menschen, die wurden auch durch den Glauben gerettet. Genauso wie heute. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Aber das geht ja noch weiter. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nicht mal, dass er beschützt wird. Der Zorn Gottes bleibt auf diesen Menschen. Das ist ja noch schrecklicher als einfach nicht beschützt werden. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Hebräer 11, 6. Es geht um den Glauben, wer wirklich an Gott glaubt, der wirklich zu Gott, nach Gott strebt und sehnt sich, nach seinem Wort zu leben, sagt Gott, den will ich selber beschützen. Ist das nicht gut zu wissen? Wenn du Gottes Kind bist, dass Gott gesagt hat, ich will dich beschützen. Wer gibt diesen Schutz, wenn wir danach trachten und sehen, den Schutz von Gott zu haben? Und das ist der Höhepunkt in diesem Psalm. Es fängt auch in Vers 6 und geht dann auch weiter, 7 und 8. So will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr. Ich will den ins Heil versetzen. Und jetzt wollen wir diesen Punkt setzen, der Herr will es tun. Stellt euch bildlich vor, es streiten zwei Jungs in der Schule oder irgendwo Männer auf der Straße. Und an der Seite steht wirklich einer, der dazwischen gehen kann. Und diese beiden, die haben wirklich Respekt vor diesem Mann. Aber er sitzt irgendwo in der Ecke. Und die beiden streiten, vielleicht schubsen sich. Und auf einmal steht dieser Mann auf und die beiden haben wirklich vor ihm Respekt. Und er steht auf und macht ein paar Schritte in diese Richtung und sagt, jetzt reicht es. Und beide hören dann gleich auf. Einer wird stärker und der andere wird unrecht behandelt, na, vielleicht irgendwie geschlagen. Und der eine steht auf und sagt, jetzt ist Schluss. Hört auf. Und er greift dann ein. Und das habe ich hier mir bildlich vorgestellt. Der Herr will sich aufmachen. Oder mit anderen Worten, will aufstehen, sich erheben. Und die anderen merken dann, oh, da ist noch einer und der ist stärker und der hat mehr Macht als wir beide, als ich, der jetzt von sich denkt, er ist stärker und er kann tun und machen, was er will. Und auf einmal merkt er, doch nicht, da ist noch ein anderer. Und Gott steht auf und sagt, bis hier und nicht weiter. Und Gott greift einfach ein. Ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Und weiter lesen wir die Worte des Herrn, Vers 7, sind reine Worte. Und wenn wir das mit dem Vers 3 vergleichen, Vers 7 und Vers 3, Menschen, die einander belügen, Und der Herr, der sagt, meine Worte sind reine Worte. Was ich gesagt habe, das werde ich auch tun. Die anderen, die sagen eins, aber tun genau das Gegenteil. Und Gott sagt, was ich sage, genau das werde ich auch wirklich tun. Wenn ich gesagt habe, ich werde dich beschützen, wenn du mein Kind bist, wenn du zu mir fließt, wenn du wirklich dein Leben mir gegeben hast, dann werde ich dich beschützen. Ich werde deinen Glauben bewahren, sagt der Herr. Und weiter wird sein Wort mit Silber verglichen. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Ich wollte dann wissen, wie wird das Silber eigentlich sauber gemacht oder wie wird das gereinigt? Und hier lesen wir auch von einem Schmelzofen, wo das Silber aufgeheizt wird. Aber dann lesen wir auch, das Silber, also das Wort Gottes ist so wie ein Silber, das siebenmal geläutet wurde oder siebenmal gereinigt wurde. Das heißt, das Wort oder dieses Silber wurde siebenmal erhitzt, geschmolzen und den ganzen Schmutz wurde dann abgetragen. Ich war überrascht, eigentlich reicht das einmal, um Silber zu reinigen. Das muss man nicht siebenmal machen. Nach einmal aufgeschmolzen und ist die ganzen Schlacke und Dreck ist eigentlich schon alles raus und Silber ist rein. Wenn wir einen Silberring haben, dann wurde dieses Silber nur einmal aufgeheizt, geschmolzen und es ist rein. Und hier sagt und schreibt David oder sagt Gott, also mein Wort ist so rein, so wie ihr euch nicht vorstellen könnt. Siebenmal vielleicht deutet das auch auf diese Vollkommenheit Gottes. Das Zahl sieben. Höchstwahrscheinlich siebenmal gereinigt. Und dann wurde mich auch ganz wichtig, wenn man Silber reinigt, muss man auch aufpassen. Ich habe gedacht, wenn du dann das Stück Silbererz in den Ofen stellst, dann kannst du das aufheizen und kannst du dann weggehen. Und genau das darf man nicht tun beim Silber. Du darfst nicht weggehen. Also diesen Punkt, wo das Silber schmilzt, muss man genau aufpassen, muss man das Silber auch rausnehmen, sonst verbrennt auch das Silber selber. Ja? Und mir wurde das auch wichtig, Gott passt auf sein Wort. Nicht so wie wir Menschen, wir haben gesagt irgendwas oder versprochen und dann eine Woche später kommt dieser Mensch zu uns und sagt, na, ich warte immer noch auf dein Versprechen. Ja, wir sagen dann, welches Versprechen, wann habe ich das gesagt? Ich habe schon alles vergessen. Nein, bei Gott ist das nicht so. Wenn Gott das gesagt hat, er passt auf sein Wort ganz genau auf. Und kein einziges Wort von ihm ist vergessen. Alles, was wir in der Bibel lesen, Gott hat das nicht vergessen. Wir können vergessen, aber nicht Gott. Dann sagt David weiter, du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten, vor diesem Geschlecht ewiglich. Die danach sehen, die danach nach Gott streben und eilen, sagt David, diesem Menschen, du hast das versprochen und du stehst zu deinem Wort. Du wirst diesen Menschen bewahren, du wirst diesen Menschen behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Wir brauchen keine Angst haben von Menschen. Und wenn wir ausgelacht werden, wenn wir beschimpft werden, wenn wir, vielleicht bei uns kommt das noch nicht vor, dass wir geschlagen werden. Aber es war so zu anderen Zeiten, in anderen Ländern, dass die Menschen auch geschlagen werden. Du brauchst keine Angst haben. Gott wird dich beschützen. Gott wird deinen Glauben beschützen. Wir sollen auch nicht denken, dass Gott uns ein gutes Leben schenken wird, dass er uns wirklich, wenn wir an Gott glauben, dass du alles bekommst, alles, was du willst. Das nicht. Wenn wir nochmal zu Johannes schauen, Kapitel 17. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gott hat diese Kraft und er kann und er wird, nicht dass er nur kann, und er wird dich beschützen. Er wird auch deinen Glauben bewahren, er wird deinen Glauben behüten. Das heißt nicht, dass du alles bekommen wirst, was du willst, dass du Reichtum bekommen wirst auf diese Erde, das nicht. Aber diese Zuversicht, dass du einen Beschützer hast, der wirklich Macht hat und der versprochen hat, ich will es tun und ich werde es tun. Das ist eine Zuversicht. Es laufen überall Gottlose herum, wenn die Niederträchtigkeit sich der Menschenkinder bemächtigt. Es laufen überall Gottlose rum, wenn die Falschheit diese Menschen beherrscht. Wir können heutzutage nicht sagen, dass alle Menschen auf dieser Erde heutzutage nur die Wahrheit sagen. Die Falschheit ist immer noch in uns. Und wenn Gott nicht eingreift und diese Falschheit unserer Herzen in Besitz nimmt, dann werden auf dieser Erde nur gottlose Menschen herumlaufen. Was wir noch aus diesem Psalm rausnehmen können, wir haben jetzt gesehen, David, er fängt diesen Psalm an und er beschreibt den gottlosen Zustand dieser Welt. Und er sagt, in Vers 9 schließt er auch mit diesem gottlosen Zustand, wenn die Menschen diese Falschheit im Herzen tragen, dann werden Menschen sündig und gottlos sein. Und mittendrin sind Menschen, die Gott beschützen kann. Das, was wir in Johannes gelesen haben. Ich will nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst. Gott will dich nicht irgendwie am Rande setzen, dass du abgeschottet bleibst irgendwo, dass dich keiner sieht, dass du mit keinem redest. Nein, mittendrin in diese sündige Welt unter diesen Menschen, Gott hat Macht und er hat das versprochen und er hat alle Mittel dazu, dich zu bewahren. Und wir brauchen keine Angst haben. Und nur diese Menschen, die auf Gott vertrauen, haben Hoffnung auf die wahre Gerechtigkeit. Wunderbar zu wissen, dass wir so einen Gott haben, der es will, denen zu helfen, die auf ihn vertrauen. Wollen wir noch aufstehen und zusammen beten. Amen. Du großer und allmächtiger Gott, ich komme zu dir und ich danke dich, dass du uns Menschen geliebt hast, dass du uns errettet hast, dass du uns auserwählt hast, und dass du auch in deinem Wort versprochen hast, du willst und du wirst auch diese Menschen, die auf dich vertrauen, auch beschützen und behüten, dass du den Glauben dieser Menschen auch bewahren wirst. Und Jesus, du hast auch zu deinem Vater gebetet und hast gesagt, nicht, dass wir aus dieser Welt rausgerissen und rausgenommen werden müssen. Nein, in dieser Welt, wir werden bewahrt durch deine Kraft und deine Macht. Und wir haben eine Zuversicht und eine Hoffnung auf eine wahre Gerechtigkeit, die nur bei dir, unser großer Gott, zu finden ist. Ich danke dich dafür. Amen.